Das schwärmt immer so schön hier, finde ich, so raus in den Kindergottesdienst. Herrlich ist das. Das genieße ich jedes Mal, wenn ich hier bin. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin Pastorin der Landeskirche und dazu gehört natürlich auch, dass man Konfirmandenunterricht macht. Und dann kommen ja die Eltern mit ihren Kindern und melden die zum Konfirmandenunterricht an und dann habe ich natürlich immer auch mal gefragt, warum möchten Sie Ihr Kind denn zum Konfirmandenunterricht anmelden? Und da war nicht selten die Antwort, ach, bringen Sie denen mal die 10 Gebote bei, es kann ja nicht schaden. Das war jetzt für die Jugendlichen meist nicht so wirklich die frohe Botschaft, aber wenn sie dann im Konfirmandenunterricht waren und gefragt haben, müssen wir die wirklich lernen, die 10 Gebote? Ich sagte, ja, kommt schon vor hier im Konfirmandenunterricht. Aber es gibt auch eine Stelle im Neuen Testament, da sind es nur 2. Das war auf jeden Fall schon mal Teil der frohen Botschaft dann. Denn Jesus fasst die ja zusammen in 2 Gebote. Und meistens ist es ja auch so, wenn wir danach gefragt werden oder wenn wir darüber nachdenken, die haben wir zuallererst im Kopf. Dieses Dreieck, von dem da die Rede ist, dass wir Gott lieben sollen, den Nächsten und uns selbst. Und ganz selten ist es so, dass wir wirklich auf den gesamten Text, in dem die Gebote sich in Exodus befinden, zurückgehen und mal gucken, was steht denn da eigentlich? Wie sind die da eingebettet? Wie lautet der gesamte Text? Und auch die Kurzform, die ich so gelernt habe, enthält nicht alles das, was da im Alten Testament steht. Wie geht denn das erste Gebot überhaupt? Mal ein bisschen lauter, das kommt hier vorne gar nicht an.
Und Gott sprach alle diese Worte.
Ja, okay. Jemand anders darf mal weitermachen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, genau so haben wir es nämlich meistens in Erinnerung. Und wenn man dann mal genau hinguckt und den Text aufschlägt, dann stellt man fest, das ist aber nicht alles, was da steht. Da steht noch ein bisschen mehr. Und als ich angefangen habe, mich mit den 10 Geboten auseinanderzusetzen, fand ich die auch enorm sperrig. Habe ich gedacht, oh mein lieber Mann. Ja, da haben sie dich jetzt gelockt mit diesem Jesus und jetzt kommen die 10 Gebote hinterher. Ne? Die muss ich jetzt auch alle einhalten, wenn ich Christin bin. Und immer wieder habe ich mich daran gerieben und immer wieder habe ich auch gedacht, wenn ich darüber predigen sollte, oh nein. Und als ich dann jetzt merkte, super, ich stehe hier das erste Mal mit den 10 Geboten, so lernt ihr mich hier kennen, war mir erst so ein bisschen mulmig zumut und habe ich gedacht, egal, Flucht nach vorn, ran an das Wort Gottes. Und ich habe für mich etwas entdeckt, was ich so noch nie entdeckt habe. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mit biblischen Texten auseinandersetzt, aber man kann Jahrzehnte später denselben Text nochmal lesen und ist total erstaunt und denkt, stand das da immer schon drin? Also mir geht es immer wieder so. Und so ging es mir also auch beim Lesen dieser Worte in Exodus, dass ich etwas entdeckt habe, was mir so gar nicht im Kopf war, nicht in Erinnerung war. Und deswegen möchte ich euch mal fragen, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ist eigentlich das Beste an diesen 10 Geboten? Das habe ich nämlich für mich entdeckt dieses Mal. Was würdet ihr sagen? Was ist das Beste an diesen 10 Geboten? Also nicht das beste Gebot, sondern überhaupt das Beste daran.
Dass man eine Richtschnur hat.
Dass man eine Richtschnur hat, da hat es gemurmelt, dass Gott sie gibt. Aber es ist gar nicht so leicht, ne, das mal eben so schnell zu beantworten. Gott macht das aber selber in dem ersten Gebot. Und das ist das, was wir in dieser Zusammenfassung eben gar nicht mitsprechen. Ich möchte euch das nochmal vorlesen hier. Exodus, also 2. Mose, Kapitel 20, stehen die hier alle geschrieben. Da heißt es, dann redete Gott und sprach, das hat Oliver schon so angefangen, so geht's los. Ich bin der Herr, dein Gott. Und wir machen dann weiter mit, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber dazwischen kommt noch was. Und das ist ganz spannend. Dazwischen steht nämlich, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und das ist nicht zu vernachlässigen für das ganze Verständnis der 10 Gebote. Also nochmal zusammen, im Zusammenhang, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und da habe ich so gedacht, das ist ja ein Ding. Wir können uns ja echt glücklich schätzen, dass wir diese Gebote kennen dürfen. Das ist mir das erste Mal so richtig klar geworden in der Auseinandersetzung mit diesen Geboten zur heutigen Predigt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägyptenland befreit hat. Wir haben es also mit einem Gott zu tun, dem unsere Freiheit ist, wichtig ist, dem die Freiheit seines Volkes, dem die Freiheit der Kinder Gottes, zu denen wir uns ja zählen dürfen, dem diese Freiheit wichtig ist, der uns aus jeder Form von Sklaverei befreien will. Und bevor er uns überhaupt einen Leitfaden für das Leben gibt, sagt er uns das. Und das ist ja auch immer wieder so dieses Gebrumme, wenn es darum geht, die 10 Gebote zu lernen. Oh, die muss ich lernen. Und dann muss ich mich an das alles halten. Wie anstrengend ist das denn? Man hat so das Gefühl, da zieht sich die Schlinge wieder enger. Da hört es mit der Freiheit auch schon wieder auf. Und Gott macht ganz am Anfang klar, nein, es geht hier um die Freiheit in diesen Geboten. Nicht darum, wieder eine Engführung anzustreben. Und ich finde das ganz großartig. Denn dass ein Gesetzgeber unsere Freiheit im Sinn hat, ist nicht selbstverständlich. Wie viele Länder gibt es auf der Welt, wo die Gesetzgeber, die Autokraten oder die Diktatoren genau das Gegenteil mit ihren Gesetzen im Sinn haben und abstruse, menschenverachtende Regeln den Menschen auferlegen und wenn sie sich dagegen vergehen, haben sie nicht selten mit ihrem Leben zu bezahlen. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der direkt im 2. Halbsatz klar macht, mir geht es um die Freiheit. Bei all den Regeln, die jetzt kommen, die ich euch jetzt mitteilen werde. Gott selbst stellt sich also sozusagen vor, schon ganz am Anfang dieser 10 Gebote. Er will uns wissen lassen, wer er ist, was er im Sinn hat, worauf es hinausläuft mit ihm. Mose hat ihn ja kennengelernt als der Ich Bin, der Ich Bin. Das ist natürlich sehr geheimnisvoll. Ich bin, der Ich Bin. Was mag das heißen? Was mag sich dahinter verbergen? Und Gott setzt diese Selbstvorstellung in den 10 Geboten fort. Er macht damit klar, wer er ist und was er will, was wir von ihm zu erwarten haben, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wir gucken uns die 10 Gebote noch ein bisschen näher an, aber die Überschrift, die ich da setzen würde, wäre folgende. Ich bin, der ich bin, und die Fortsetzung heißt, ich bin der Befreier. Ich bin der, der Frieden bringt, der das Leben ermöglicht, der für Gerechtigkeit sorgt. Und als ich das für mich so zusammengefasst habe, habe ich gedacht, das klingt so ein bisschen nach Weihnachten. Jesaja 9, der Friedefürst, der Ewigvater. Ne? Da klingt es wieder an, wenn wir diese Texte hören. Der Wunderrat. Das ist der, mit dem wir hier in den Geboten auch schon zu tun haben. Die Gebote laufen hinaus darauf, dass wir frei sein sollen, dass es um Frieden geht, um Leben. Aber was heißt denn nun Freiheit aus der Sklaverei? Wir können ja sagen, es gibt ja gar keine Sklaverei mehr, zumindest nicht in Deutschland. Was soll denn das überhaupt bedeuten? Und ich würde sagen, doch, es gibt sehr wohl noch Sklaverei. Da ich im Frauenhaus lebe, weiß ich, welche Sklaverei es für Frauen gibt, nämlich unter anderem die Zwangsprostitution. Das ist immer noch eine Sklaverei in unserem eigenen Land. Das ist so die krasseste Form, aber ich glaube, dass wir es sehr gut verstehen, uns selber auch zu versklaven in unserem Leben. Sei es mit Arbeit, sei es damit, uns an das Geld zu hängen oder abhängig zu werden in einer Beziehung, einen Menschen nicht wieder loslassen zu können, zum Beispiel auch wenn er uns nicht gut tut, das ist mein Tagesgeschäft unter anderem auch. Wir können uns wunderbar versklaven unter irgendwas, was uns nicht gut tut, an das wir uns hängen, das unserem Leben schadet. Und insofern gilt dieses Wort selbstverständlich auch immer noch für uns. Ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat, ganz nebenbei. Und auch immer wieder befreien will, weil wir oft nichts Besseres zu tun haben, dass wir nach der Freiheit gleich wieder die Freiheit suchen. 6 Tage, davon ist hier die Rede, hat Gott gearbeitet. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tage ruhte ich. Wir hatten gerade erst letztens hier in der Stadt wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Ich weiß nicht, wer das miterlebt hat. Wir haben irgendwie immer so das Gefühl, habe ich so den Eindruck, in unserer Art zu leben, dass wir Gott irgendwas vormachen müssten, dass wir es ihm zeigen müssten, wie es geht und dass man das auch mit 7 Tagen hinkriegt. Nein, 7 Tage ist Sklaverei. Den 7. Tag, den Ruhetag zu opfern, bedeutet, dass wir den Frieden unserer Seele opfern. Und wenn wir damit erst mal einmal angefangen haben, ist die Frage, wo wollen wir ihn denn noch herkriegen, wenn wir ihn einmal geopfert haben? Der 6. Tag ist von Gott nicht umsonst uns als Ruhetag gegeben. Nicht um uns das Kaufen und Verkaufen zu verbieten, sondern um uns den Frieden möglich zu machen, die Ruhe möglich zu machen. Um uns aus Ängsten wieder herauszulösen, um uns die Begegnung mit ihm möglich zu machen, der sagt, ich hab dich befreit. Lass dich nicht verrückt machen, lass dir nichts anderes einreden, komm zu mir, damit du dich bei mir entspannen, damit du bei mir zur Ruhe kommen kannst, damit ich dich wieder aufrichten kann. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Das dient dem Leben. Auch das funktioniert ja nicht wirklich unter uns. Wenn wir uns das mal angucken, wir leben in der westlichen Welt sehr von dem, was wir anderen wegnehmen. Nicht, dass wir das direkt und persönlich tun würden, aber unser Lebensstandard ist einer, der weit über dem Niveau ist, was wir uns eigentlich leisten können, wenn wir die Welt erhalten wollen und den Lebensraum für alle. Und Gott sagt, es ist für alle genug da. Und wenn ihr darauf achtet, dass niemandem was genommen wird, dann klappt das auch. Das dient dem Leben. Gott sagt, ich möchte eure Freiheit, ich möchte, dass ihr in Frieden leben könnt und ich möchte, dass ihr leben könnt. Leben heißt Leben im Sinne von echtem Leben, Leben in Fülle, nicht gerade so überleben, so von heute auf morgen und morgen muss ich wieder gucken, ob ich was zu essen oder zu trinken finde, sondern Leben in der Fülle. Das ist ja ganz nebenbei das, was Jesus uns dann im Neuen Testament auch immer wieder sagt. Ihr vermisst doch gar nichts, ihr habt es doch in Fülle, guckt doch mal hin. Macht euch doch nicht verrückt. Ich kümmere mich selbst um den Spatz. Keiner fällt einfach so vom Himmel, oder ohne dass ich davon weiß. Und ihr macht euch völlig doll. Wir haben mit den 10 Geboten, wenn wir sie lernen, immer wieder das Gefühl, dass das ein unheimlich hoher Anspruch ist, der uns da auferlegt wird. Und Gott sagt, ich bin derjenige befreit. Ich bin derjenige, der darauf achten will, dass ihr in Frieden leben könnt und dass ihr wirklich leben könnt. Er dreht sozusagen das, was wir fürchten, herum. Das ist keine Einschränkung, das ist keine Engführung, da ist nichts, was uns weggenommen wird, sondern es macht erst Leben und Frieden und Freiheit möglich. Und das ist auch das, was Gott so furchtbar verärgert, wenn wir rechts und links von der Spur abkommen und eben nicht im Rahmen dieser Gebote leben. Nicht, weil er uns einengen will, sondern weil wir uns selber etwas nehmen, wenn wir nicht in diesem Rahmen unterwegs sind. Er möchte, dass wir die Freiheit der Kinder Gottes leben und finden. Die Freiheit der Kinder Gottes und eben nicht unser Leben fristen wie auf mancher Arbeitsstelle, wie die Sau im Maststall oder wie die Henne in der Legebatterie und als arme Schweine und gerupfte Hühner durchs Leben gehen, wie in vielen Arbeitsprozessen das ja immer noch der Fall ist. Wir müssen das tun, wir müssen da durch, aber wir müssen uns so nicht definieren. Gott sagt, das seid ihr nicht. Ihr seid die Kinder Gottes. Auch wenn ihr mal in solchen Prozessen drinsteckt, wenn ihr in solchen Lebenssituationen euch so fühlt wie die armen Schweine und die gerupften Hühner. Ihr seid und bleibt die Kinder Gottes. Und auch den Frieden, den er uns schenkt, will er mit diesen Geboten gewährleisten. Wenn wir einander ehren sollen, ihr sollt Vater und Mutter ehren, wir sollen einander nichts wegnehmen. Denn stellt er sich immer wieder vor als derjenige, der als der himmlische Vater über uns steht und sagt, ich bin euer himmlischer Vater, ich möchte mit euch teilen, ich möchte euch vieles gönnen, ich möchte für euch sorgen und ich möchte, dass ihr mit diesem Lebensgefühl auch untereinander unterwegs seid. Wie ich mit euch als himmlischer Vater. Deswegen gebe ich euch 10 Regeln an die Hand, die das möglich machen. Und deswegen gibt es keinen Grund für Neid, sich gegenseitig was vorzuenthalten, abzujagen oder zu vergleichen. Das verletzt, zerstört und raubt die Hoffnung. Und genau das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir davon betroffen sind oder wenn wir andere verletzen, weil wir ihnen etwas vorenthalten oder weil wir vielleicht zu knickrig sind. Nicht umsonst ist ja Geiz und Gier in der katholischen Kirche auch Teil der Todsünden, da werden die aufgezählt. Das macht Gott richtig wütend, aber weil er uns nicht verurteilen will, sondern weil er will, dass wir das Leben in Fülle genießen. Und natürlich haben wir Angst. Und das ist auch immer wieder der Grund, warum wir die Spur verlieren. Warum wir uns immer wieder an uns selbst, an Gott und an anderen vergehen. Warum wir immer wieder in die Trennung von Gott, in die Sünde zurückfallen. Das kommt, weil wir Angst haben, weil wir nicht in die Zukunft sehen können, weil es schwer ist für uns in unserem Leben Orientierung zu finden. Und da sagt Jesus, ja, weiß ich alles, aber ich habe die Welt überwunden. Das müsst nicht ihr alleine machen, ihr müsst damit nicht alleine klarkommen, sondern ich habe die Welt überwunden, vergesst das nicht, ich bin dabei. Und dann kommen wir auf das, was Jesus selber als diese Zusammenfassung uns mitgibt. Er sagt, es geht darum, dass ihr mit dem himmlischen Vater verbunden seid, ihr sollt mit eurem Nächsten verbunden sein und ihr sollt ein Gefühl dafür haben, wer ihr selber seid und was ihr braucht. In diesem Dreieck bewegt euch, habt Gott, habt den Nächsten, habt euch selbst im Blick und wenn das fließt, dann ist es das, was ich will. Dann erfüllt sich sozusagen das, was hier in Einzelheiten in den 10 Geboten aufgeführt ist, ganz von selbst. Und da redet Jesus davon, dass das Liebe bedeutet. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben. Da geht es gar nicht darum, auf irgendwas zu achten, was ich tun oder lassen soll, sondern aus dieser Liebe heraus kommt diese ganze Geschichte in Fluss und macht es uns möglich, das, was er von uns will, ganz von selber sozusagen in die Wirklichkeit umzusetzen. Und Gott ist eben empört und entsetzt und verärgert, wenn wir genau das Gegenteil von dem tun, was so sehr oft ja passiert auf dieser Welt, ihn ignorieren, den anderen ausstechen und auslassen und uns nur um uns selbst drehen, aber nicht in Selbstliebe, sondern oft vielmehr um Selbstverachtung. Wir kennen den großen Begriff der Selbstoptimierung, das hat mit Selbstliebe überhaupt nichts zu tun. Das ist zum Teil furchtbar, was da passiert. Und das empört ihn, weil er eine ganz andere Idee hat, weil er einen großartigen Lebensplan uns mitgegeben hat mit den 10 Geboten. Es ist ja nicht so, dass es nur irgendwelche Gebote sind. Das ist ein Plan. Das ist ein umfassender Plan dafür, dass Leben gelingen soll. Und er weiht uns in diesen Plan ein. Das ist ein ganz großes Geschenk. Er könnte ja auch sagen, ich bin der ich bin, dann lasst euch mal überraschen, was das bedeutet. Ich habe da einen Plan, aber ihr seid viel zu klein, um das zu begreifen. Das ist ein wunderbarer, großer Plan, in dem wir Teil sind und teilhaben. Und Jesus ist derjenige, der kommt und der sich auch nochmal wieder bemüht, uns diesen Plan nahezubringen. Der immer wieder davon redet, was der Vater will, dass sichtbar wird durch ihn, wer der Vater ist, dass es um die Liebe geht, zueinander, zum Vater. Dass es darum geht, dass alle genug haben, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, die sollen wir auf ihn werfen. Und uns einfach daran freuen, dass wir Teil dieses Plans sind. Aber man könnte natürlich sagen, warum macht er das eigentlich? Er könnte ja auch sagen, also ihr seid wirklich derart begriffsstutzig, das kommt auch durchaus im Neuen Testament vor, dass er sich darüber ärgert. Ich gebe das Ganze auf, aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, er bleibt dran, er lässt sich sogar aufgrund unserer Begriffsstutzigkeit ans Kreuz nageln. Er bleibt dran und er bleibt auch heute immer noch dran. Ich bleibe bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das gilt immer noch. Und manchmal ist die Frage, wenn wir Christen mit den 10 Geboten umgehen, ob wir das verstanden haben. diesen großen Plan, ob wir das auf dem Schirm haben oder ob wir uns gegenseitig die Hölle heiß machen damit, dass wir sagen, da hast du dich aber nicht dran gehalten. Für dich gelten auch die 10 Gebote. Was machst du da eigentlich? Na, du hast die Ehe gebrochen, was soll denn das werden hier? Da müssen wir mal gucken, ob du noch Teil unserer Gemeinschaft sein kannst. So geht das hier nicht. Wir sind Christen. Da gehört das nicht hin. Es ist nicht selten so gewesen und ist es immer noch, dass wir uns auf der Grundlage der 10 Gebote ordentlich die Meinung geigen und uns Druck machen. Dabei ist eher die Frage, was tun wir, wenn bei uns, zwischen uns im Sinne der 10 Gebote etwas falsch läuft, um die Freiheit, den Frieden und das volle Leben wiederherzustellen? Das ist doch der Plan. Wie nutzen wir diese 10 Gebote auch miteinander, untereinander, um dieses großartige Gebilde wieder aufzubauen? Das wieder in Stand zu setzen, was sich unser himmlischer Vater für uns vorgestellt hat. Es geht doch gar nicht um richtig und falsch. Das ist doch alles Quatsch. Es geht nicht um richtig und falsch bei den 10 Geboten. Es geht darum, den Frieden, die Freiheit und das Leben wirklich zur Wirkung kommen zu lassen. Und auch das hat Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten damals sehr deutlich gemacht. Und je besser wir uns in der Bibel auskennen, umso mehr kann man natürlich sagen, dazu zählen wir ja auch. Wir sind ja auch so ein bisschen die Schriftgelehrten, zumindest im Vergleich zu anderen Menschen. Und denen hat Jesus richtig die Meinung gegeigt, indem er gesagt hat, ihr wollt in den Himmel nicht hineingehen. Ihr macht die Himmelstür nicht auf. Ihr wollt da nicht hinein und ihr lasst auch andere nicht hineingehen. Ihr kennt euch aus in all den Gesetzen, allem, was wichtig ist, aber das Ergebnis ist, ihr macht die Tür zu. Und das ist genau das, was durch die 10 Gebote eben nicht passieren soll. Es geht doch darum, das Himmelreich aufzuschließen, zu zeigen die Schönheit dessen, was uns da geschenkt ist, wozu unser himmlischer Vater uns einlädt, was er für uns geplant hat. Und nichts, was falsch läuft, ändert das. Nichts, wenn wir an Paulus denken, nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Das gilt doch immer noch, auch heute. Und natürlich ist das nicht leicht, im Miteinander Freiheit, Frieden und Leben wiederherzustellen. Natürlich gibt es da genug, die könnte ich mal und andere, die können mich mal. Das ist bei jedem so, immer wieder, gar keine Frage. Aber aufgeben, den anderen aufgeben, weil ich sage, der hat es nicht begriffen, oder ihn verurteilen, weil ich sage, er hat es nicht begriffen, ist doch keine Option. Das ist doch für uns Christen keine Option, aufgeben oder verurteilen. Aber was ist dann die Option? Ich denke, die einzige Option ist die, zu diesem Jesus hinzulaufen und genau das zu sagen, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich falle immer wieder auf der einen Seite runter, ich gebe jemand anderen auf oder ich verurteile ihn und meine auch noch, ich könnte dazu die 10 Gebote zur Hand nehmen, ich krieg's nicht hin. Ich falle immer wieder hin, liege im Dreck, die Krone des Königskindes hängt schief, ich krieg's nicht hin. Dahin zu laufen, zu Jesus und genau das zu sagen. Und dann das, was kommt, zu glauben und zuzulassen. Sich nämlich von dem Sohn Gottes aufrichten zu lassen. Sich von ihm den Staub von den Klamotten klopfen zu lassen. Das Krönchen gerade rücken zu lassen. Uns an die Hand nehmen zu lassen und dann genau hinzuhören, wenn er sagt, komm. Wir versuchen das einfach nochmal. Amen.